Willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und manchmal auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen. So auch in der aktuellen Folge. Ich habe mit Solmaz Khorsand gesprochen. Sie war, das wissen diejenigen, die diesen Podcast schon länger und regelmäßig hören, schon mal hier zu Gast. Auch damals haben wir über den Iran gesprochen, so wie eben in der aktuellen Folge. Aber, und das ist mir ganz wichtig, nicht nur über den Iran, sondern auch darüber, wie wir allgemein über Krieg sprechen und ganz allgemein, wie wir über Menschen und Menschenleben und über Länder sprechen. Also unsere Sprache formt unser Bewusstsein und ich habe das Gefühl, und ich bin da sicher nicht alleine und auch die Solmaz sieht das so, dass es eine gewisse Verrohung gibt und dass Dinge wie Humanismus, wie Empathie heute als Schwäche gelten. Wir haben darüber auch ein wenig gesprochen, warum wir überhaupt den Krieg, und sie hat das gezeichnet als etwas wie ein Videospiel, sehen und warum wir das Leid, das dahinter steckt, immer weiter in den Hintergrund treten lassen und umso mehr davon sprechen, was ein Donald Trump sagt und wie ein Donald Trump denkt. Auch ich bin da schuldig, das werdet ihr auch im Gespräch merken, dass wir viel mehr mutmaßen, wie er tickt, warum er das sagt, was er sagt, als darüber zu sprechen, worauf es wirklich ankommt, nämlich in dem Fall über ein Land und die Menschen, die dort leben, die unmittelbar vor einem Krieg betroffen sind. Es war ein gewissermaßen philosophisches Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch, das aus Anlass des Irankriegs geführt wurde, aber weit darüber hinausgeht. Und dementsprechend wünsche ich euch eine interessante Folge. Ton ab. Ja, hallo Solmaz, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Hallo Ralf, danke für die Einladung.
Viele kennen dich, du warst gerade in letzter Zeit viel in den Medien, aber vielleicht kennen dich nicht alle meiner Hörerinnen und Hörer und deswegen am Anfang die kurze Bitte, dich vorzustellen.
Dass ich das selbst mache, okay.
Du wärst überrascht, wie oft man Leute falsch vorstellt. Also bei wissenschaftlichen Konferenzen zum Beispiel gibt man sich alle Mühe, den akademischen Lebenslauf von den Menschen aufzuschlüsseln und dann kommt immer irgendein, na, da bin ich nicht mehr oder ihr habt einen Titel vergessen oder den Titel falsch zugeordnet und ich bin mittlerweile akademischer Rat und nicht mehr das und das. Deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, eigentlich sollen sich die Leute selbst vorstellen. Und das Zweite ist, oft ergibt sich aus dem Vorstellen schon die erste Frage.
Ah, okay, gut.
Also pass auf, was du sagst.
Ich sage jetzt was ganz, also ich bin Journalistin, ich bin Buchautorin, ich bin Essayistin und ich schreibe auch gerne Reden, das ist es eigentlich, aber zu allen möglichen Themen, also nicht nur außenpolitischen und zum Thema Iran, sondern auch zu, also allen möglichen, alles, wo ich denken kann und wo es für mich eine politisch-humanistische Perspektive auf ein Thema gibt, auch wenn mich gerne Medien und Kolleginnen und Kollegen schubladisieren und auf ein Thema beschränken möchten, betrachte ich mich schon eher so als klassische Universal-Magazinschreiberin.
Du wirst sozusagen vor allem im Moment auf den Iran reduziert.
Mhm, genau. Und ich lasse es, aber deswegen nehme ich auch nicht so gerne so viele Anfragen an. Ja.
Da bin ich natürlich umso glücklicher, dass du trotzdem hier bist. Ich möchte natürlich über den Iran sprechen, aber gewiss nicht nur um den Iran sprechen, weil ich habe das Gefühl, das steht ja für viel mehr, wie wir mit Krieg umgehen als solchen, genau. Wie wir ihn wahrnehmen, wie wir darüber sprechen, wie wir über Menschen sprechen, wie wir über Staaten sprechen. Gerade erst hat der US-Präsident, also der Präsident der USA, angekündigt, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden, eine ganze Zivilisation auszulöschen.
Richtig, ja.
Was waren da deine ersten Emotionen oder Assoziationen oder Bilder im Kopf?
Also es hat mich nicht so überrascht, weil ich glaube, also mich bei Donald Trump eigentlich gar nichts mehr überrascht und ich halt eigentlich schon seit einer Zeit lang wirklich auf allen Plattformen und Panels dafür plädiere, ihn als das zu bezeichnen, was er ist. Ein Möchtegern-Diktator, eine Figur, die eigentlich meines Erachtens von Nationen und Demokratien geächtet gehört. Auch wenn immer viele dann sagen, ja, aber er wurde ja demokratisch gewählt, ja, das macht ihn aber nicht zu einem Demokraten. Und so wie wir einen Putin quasi ins politische Abseits stellen, nämlich all jene, denen demokratische Werte und Rechtsstaatlichkeit und Freiheit und Menschenrechte wichtig sind, ist für mich jemand wie Donald Trump genauso im politischen Abseits. In Wahrheit, es ist halt eine Tragödie der Geschichte, dass eine amerikanische Bevölkerung so eine Person zum mächtigsten Mann der Welt gemacht hat und sein Umfeld. Also ich möchte es gar nicht auf diese eine Person konzentrieren. Also es sind ja genug, die ihn unterstützen, die das toll finden, was er macht, nicht nur in den USA, auch im Rest der Welt. Dass so eine Person eine Art Vorbild sein kann. Und ich muss zugeben, dass ich auch Politiker, die diese Person zujubeln und das gutheißen, was er tut, also wirklich in Frage stellen würde als Demokraten. Also wie beispielsweise Sebastian Kurz, der eigentlich seit Beginn von Donald Trumps Amtszeit eigentlich de facto fast jede Entscheidung befürwortet hat. Also die Invasion in Venezuela, die Entführung eines Staatsoberhaupts auf Instagram gefeiert hat, auch den Krieg im Iran, den völkerrechtswidrigen Angriff der Israelis und Amerikaner im Iran auch begrüßt hat und für mich eigentlich das politisch nicht tragbar ist. Und ich würde mir wünschen, dass das auf einer in politischen Diskursen immer so benannt wird und sagt, wirklich, also wenn man sich in diesem Eck wähnt und so einem Politiker zujubelt oder das gutheißt, dass das eigentlich unwählbar ist und dass das eigentlich außerhalb des Verfassungsrahmens in Wirklichkeit ist. In Deutschland sagt man ja oft, also dass das von der Verfassung nicht gedeckt ist und dass das beobachtet werden muss. Und für mich ist das so ein Fall in Wahrheit.
Du hast es vorhin ja auch angesprochen, man ist nicht Demokrat, nur weil man demokratisch gewählt wird. Gleichzeitig gibt es ja Konzepte wie von Orban, die illiberale Demokratie. Also es geht um Wahlen, es geht darum, Wahlen zu gewinnen. Es geht aber nicht darum, andere, damit einhergehende Rechtsgebiete zum Beispiel oder auch politische Faktoren mitzudenken oder auch mitzutragen. Was meine ich damit? Also es geht nicht darum, eine pluralistische Medienlandschaft zu haben. Es geht nicht darum, alle Minderheitenrechte zu wahren, vor allem nicht die, die man aus politischen Gründen ablehnt, LGBTIQ-Rechte und dergleichen. Jetzt ist aber das Problem, das ist das, was ich in den letzten Jahren eigentlich seit Corona so richtig realisiert habe, dass viele Menschen das Gesamtpaket liberale Demokratie gar nicht wichtig finden, sondern für sie wichtig ist, Demokratie heißt genug Stimmen haben. Ob man jetzt all das, was sonst noch an Ballast vielleicht aus den Augen von manchen mitträgt, ist gar nicht so zentral.
Kimlan Shapili, die wirst du wahrscheinlich kennen, Völkerrechtlerin aus den USA, hat das irgendwie sehr schön formuliert, dass sie gemeint hat, dass sich die Gesundheit einer Demokratie nicht durch die geschlagene Wahl in der Vergangenheit widerspiegelt, sondern die nächste, die geführt werden kann. Also ob die frei und fair ist und ob politischen Mitbewerbern die Möglichkeit gegeben wird, zu kampanisieren, ob es eine freie Presse gibt, die die Leute informiert. Das wollte ich nur vorab mal gesagt haben, eher diesen zukunftsgerichteten Gedanken. Also nur weil eine Wahl heute fair und frei geschlagen wurde und dass wir aber jemanden wählen, der das in Zukunft nicht gewährleisten wird, dass wir ein Problem haben. Und zu der Frage zur liberalen Demokratie, ich glaube, instinktiv spüren sehr viele Menschen, also die in Demokratien aufgewachsen sind, was es ist, was in einer Demokratie leben heißt, nämlich in Freiheit leben, was sie alles machen dürfen und was sie alles, welche Möglichkeiten ihnen gegeben werden, aber sie können es nicht vielleicht richtig benennen. Und wir als Medien können es, also ich finde, wir als Medienvertreter haben auf vielen Gebieten versagt, nämlich Demokratie so zu vermitteln, dass es halt langwierig ist und langweilig und dass das Verhandlungen ist. Und Verhandlungen sind langweilig und Konferenzen sind langweilig. Und das sind alles Rituale, die wir gewohnt sind, also Wahlen und Parlamentsdiskussionen. Und das sind, also eben, man sieht das und ist gelangweilt und man ist irgendwie, denkt sich, ja, warum gehen diese Entscheidungen nicht schneller? Und ich glaube, wir müssen irgendwie vermitteln, dass Entscheidungen nicht so schnell zu gehen haben. Und dass das eigentlich nur Autoritäre und Populisten schnelle Entscheidungen und schnelle Lösungen versprechen und Demokratien halt nicht so funktionieren. Und wir sind dann immer im Zugzwang, dass wir das nicht bewerkstelligen können. Also wenn halt jemand sagt, ja gut, wir werden unter Anführungszeichen das Migrationsproblem lösen, indem wir halt alle abschieben, dann klingt das wunderbar und schnell und ist halt unglaublich dumm. Anstatt zu sagen, ja, wir müssen da eigentlich einen ganz anderen Diskurs in diesem da führen und ganz andere Lösungen bieten und auch immer einen Kompromiss, der halt für die vielen der beste Kompromiss ist und nicht nur für die wenigen an der Spitze einer Gesellschaft.
Ich habe mal Mein Kampf gelesen, jetzt nicht in einem durch, aber übrigens nicht zu empfehlen als Strandlektüre. Ich habe das auf dem Kindle, ja. Deswegen okay. Habe ich es extra auf dem Kindle. Aber trotzdem kann ich mich erinnern an eine Zugfahrt. Man hat ja, wenn man rausgeht aus dem Buch, oft die Gesamtübersicht von allen Büchern und die Person neben mir hat gesehen, dass da unter diesen 6 Büchern, die am Kindle angezeigt werden, also die mir gleichzeitig angezeigt werden, auch Mein Kampf dabei ist oder zumindest hat die Person rübergeschaut und habe mir dann kurz gedacht, fange ich jetzt kurz an, mich zu rechtfertigen oder hoffe ich, dass die Person es eh nicht gesehen hat, das war bei einer Zugfahrt. Also keine Empfehlung, es irgendwo in der Öffentlichkeit zu lesen, aber ich wollte eben mal die Originalquelle haben und sehen, was steht da eigentlich drin, weil wir reden viel über das Buch, aber kaum jemand hat es gelesen, schon damals nicht. Es ist extrem langatmig, aber was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist, was er über die Exekutivgewalt sagt. Nämlich, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen. Und zur Not sind es falsche Entscheidungen, aber es sind immer noch Entscheidungen und es sind schnelle Entscheidungen. Mm, genau. Also dieser extreme Fokus auf die Exekutive. Und ich will jetzt wirklich keinen schlechten Hitler-Vergleich machen, aber mir fällt auf, dass in den USA seit sehr langer Zeit es immer mehr in Richtung eine Person soll entscheiden, soll schnell entscheiden, vor allem dann, wenn man sich in einer Ausnahmesituation befindet. Also ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich, aber du hast
genau,
ja
und aber auch Ausnahmesituationen, die man selbst schafft. Das ist ja auch so eine Fähigkeit von Diktatoren und autoritären Regimen, dass sie immer wieder Ausnahmesituationen herbeiführen, um quasi ohne Checks and Balances herrschen zu können und quasi alles zu rechtfertigen unter diesem Ausnahmezustand. Wie in vielen Ländern dieser Welt, also ob das jetzt in der Türkei unter Erdogan war, ob das in Israel unter Netanyahu ist, ob das Orban, glaube ich, ist auch sehr lange, also vor allem während Corona im Ausnahmezustand gewesen. Also dieser Ausnahmezustand, den man selbst herbeiführt. Man führt eine Krisensituation herbei, die in der Form nicht so existiert hat.
Ich muss da nämlich denken, deswegen kurz vorhin der Verweis, dass wir wahrscheinlich ungefähr eine ähnliche Generation sind, 9-11. Das war ja ein Ausnahmezustand, der von außen herbeigeführt wurde. Aber da hat der Karl Schmitt so eine Renaissance oder vielleicht war es auch nur eine Naissance in den USA gehabt. Da haben die ganzen US-Verfassungsjuristen Karl Schmitt entdeckt, weil sie gesagt haben, der sagt in einer Ausnahmesituation, der hat das halt in der Zwischenkriegszeit geschrieben, aber es lässt sich genauso anwenden auf die Situation nach 9-11, muss die Macht bei der Exekutive liegen und im Idealfall bei einer Person, nämlich dem US-Präsidenten. Und genau das haben wir jetzt in Radikalform in den USA. Mhm. Einer entscheidet über Krieg und Frieden, der US Congress ist ausgeschalten, schaltet sich gewissermaßen selbst aus oder genau genommen nicht ein bei der Frage, ob man Krieg führen darf. Und jetzt kann eine Person darüber entscheiden, ob man ein großes, militärisch gar nicht mal so schwaches Land wie den Iran angreift.
Und dem Erdboden gleich machen will. Also das ist mal das nochmal zur Erinnerung. Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Also 9-11, ich fand das sehr interessant. Auch meine Reaktion damals als, wie alt waren, 15, 16, nein, 14 vielleicht. Wir waren in irgendeiner Stunde und wir haben uns diese einstürzenden Türme angeschaut und meine erste Reaktion war, fuck, was wird passieren? Wie wird die Reaktion der USA ausschauen? Und das sagt, glaube ich, schon sehr viel aus, dass während meine Mitschüler halt wahrscheinlich eine gewisse Trauer empfunden haben für das, was passiert ist, war für mich mein quasi schon der nächste Schritt, so wie wird die Rache der USA ausschauen? Und das waren diese ganzen sogenannten Anti-Terror-Kriege, die sie dann in Afghanistan und Irak ohne UN-Mandat geführt haben. Und zumindest hat man da versucht, Erklärungen zu finden. Jetzt versucht man ja nicht einmal mehr Erklärungen, irgendeine Rechtfertigung zu finden, warum man in ein Land einmarschiert. Man ist auch nicht in den Iran einmarschiert, aber man bombardiert einfach ein Land, ohne dass es jetzt einen akuten Grund gegeben hätte.
Offiziell, weil ich suche da immer die schönen Briefe, die an die UNO geschrieben werden. Da gibt es eine prozedurale Verpflichtung. Mhm. Wenn man sich auf Selbstverteidigungsrecht beruft, muss man dem Sicherheitsrat das mitteilen. Und da gibt es diese Briefe. Die USA haben so einen Brief geschrieben, also an das haben sie sich zumindest noch gehalten, Israel auch. Und Israel hat gesagt, es gibt sowieso schon einen bestehenden Konflikt und das ist kein neues Buch, sondern ein Kapitel in einem schon länger bestehenden Buch und wir verteidigen uns nach wie vor.
Mhm. Ja, Potato, Potato. Also ich verstehe nicht ganz, warum man diese zwei Gedanken nicht gleichzeitig haben kann, dass man nicht sagen kann, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff auf den Iran. Und gleichzeitig ist es natürlich ein mörderisches Regime, das in Teheran herrscht, das in erster Linie vor allem die eigene Bevölkerung unterdrückt und dann aber in weiterer Folge auch die Region und die Welt in Schrecken versetzt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, wenn es noch so etwas wie eine Wertegemeinschaft gibt, dass man da nicht mit zweierlei Maß misst, dass man schon diese Angriffe als das benennt, was sie sind. Und ich will da jetzt nicht gegenspielen, Israel greift an, dann gibt es Gegenangriffe vom Iran mit Streumunition, die natürlich unglaublichen Grauen auch natürlich in Israel anrichten. Und gleichzeitig muss man halt jedes Mal sagen, ich tue mir einfach schwer, wie man diesen Krieg in irgendeiner Weise rechtfertigen soll und Es hat mich auch deprimiert, dass sehr viele Stimmen, die eigentlich immer für Menschenrechte und Frieden waren, auch diese ausländische Intervention herbeigesehnt haben. Zum einen Teil kann ich das nachvollziehen, weil es aus Verzweiflung.
Im Iran, meinst du?
Im Iran, im Iran, aber auch in der iranischen Diaspora, weil es halt aus Verzweiflung ist, was ich nachvollziehen kann und es mir auch überhaupt nicht zusteht, das zu beurteilen, aber weil man halt immer wieder in Erinnerung rufen muss, was, also dass es einen Unterschied zum 12-Tage-Krieg im Juni gab und zu der Invasion jetzt, dass dieses Massaker, das im Jänner stattgefunden hat, dass halt der Bevölkerung einmal mehr gezeigt hat, zu was dieses Regime in der Lage ist, nämlich aber zehntausende Menschen innerhalb weniger Tage zu töten, umzubringen. Und das macht halt was mit einer Gesellschaft. Das war, also dieses Massaker ist so eine unglaubliche Zäsur. Also die sind ja noch immer im Schock, was da eigentlich passiert ist, weil man weiß ja auch nicht, wer noch, also wie viele noch in den Gefängnissen sind aus dieser Zeit. Es wurden auch im Krieg Leute, die an den Protesten im Jänner teilgenommen haben, hingerichtet. Also man kann einfach diese Brutalität dieses Regimes überhaupt nicht mehr in Worte fassen, weil es schon weil es sich jedes Mal selbst übertrifft in der Brutalität. Und gleichzeitig muss man halt immer wieder anführen, wie man auch noch auf die Idee kommt zu glauben, dass es in einem Krieg, also dass es einen gerechten Krieg gibt und dass es sowas wie Präzisionsschläge gibt und dass das nicht ein ganzes Land in Mitleidenschaft zieht. Und im Iran hat das dann halt so diese Märtyrer-Mentalität, dass man sagt, komme was wolle, Hauptsache wir werden diese Barbaren los, auch wenn wir selbst Opfer bringen müssen und auch wenn wir selbst dabei umkommen. Und das ist halt eine sehr, wirklich extrem traurige Ausgangslage, aber ich kann es nachvollziehen und habe auch Verständnis dafür, vor allem wenn man erst im sicheren Ausland ist, deswegen. Aber ich habe, wenn man halt aber Menschenrechtlern und Journalistinnen, die vor Ort sind, wenn man denen zuhört und ihre Statements liest und ihre Appelle liest, dann sprechen die sich ganz klar gegen einen Krieg aus. Kein Mensch will, dass seine Heimat angegriffen wird. Kein Mensch will, dass seine Mitmenschen umgebracht werden. Und was halt immer so in diesen, weiß ich nicht, ich nenne es kriegsgeilen Live-Tickern immer zu lesen ist, wenn man Angriffe auf Fabriken und nationale Infrastruktur liest, dass man aufhören sollte, die israelische Militärpropaganda zu übernehmen, indem man sagt, ja, das ist halt alles, um dieses Terrorregime in Teheran aufrechtzuerhalten. Und wenn man halt die wichtigsten Stahlwerke angreift, wo zehntausende Menschen arbeiten, was heißt denn das, wenn du das zerstörst? Also wenn dieser Krieg zu Ende ist, ist dieses Land am Boden. Es werden Abertausende sind arbeitslos. Der Iran ist jetzt er ist schon ein reiches Land, aber das sind jetzt nicht die Ressourcen da innerhalb kürzester Zeit, das aufzubauen, wenn du halt alles zerstörst. Also was das heißt, das ist nur ein Satz, okay, petrochemische Anlagen wurden zerstört oder irgendwelche Häfen. Also man muss das einfach vor Augen führen, was das heißt, wenn eine Brücke einfach in die Luft gejagt wird. Also dass das nicht irgendwas ist und dass das halt ein kaputtes Land einfach ist und auch wenn Weltkulturerbe zerstört wird. Was das auch für ein Trauma in der Bevölkerung auslöst und hier kommt vielleicht der Westen ins Spiel, weil der Westen interessiert sich nur für den Westen, dass da schon eine Antipathie gegenüber Amerika und gegenüber Israel auslösen wird in gewissen Teilen der Bevölkerung. Das versuche ich in meinen Gesprächen in Erinnerung zu rufen, was der Irakkrieg eigentlich ausgelöst hat an Anti-Amerikanismus und auch der Afghanistan-Einmarsch, was das ausgelöst hat und auch der Krieg in Syrien, dass sich da viele irgendwie in Österreich, in Belgien, in Frankreich, in Deutschland einfach nicht gesehen haben, da werden Muslime abgeschlachtet von westlichen Mächten oder halt in Syrien halt von den eigenen. Und es interessiert niemanden und dass das so einen Kulturkampf oder Religionskampf provozieren könnte. Also das sehe ich schon auf lange Frist.
Ich war 2015 im Iran und bin da auch zur ehemaligen US-Botschaft gegangen, die ja dort im Stadtplan, den ich bekommen habe, im Hotel eingezeichnet ist als Spionagenest. Also da steht nicht Former US Embassy, sondern Spionagenest. Hab dort auch Fotos gemacht, weil das war gewissermaßen für den Völkerrechtler.
Museum, also, ja.
Damals war es leider noch nicht ein Museum, das man jederzeit besuchen konnte, sondern nur einmal im Jahr und ich war eben nicht an diesem Tag, der einmal im Jahr stattfindet, dort. Hab's also nur von außen gesehen und habe diese ganzen Graffitis fotografiert und die Botschaft selbst auch deshalb, weil als Völkerrechtler jeder den Teheraner Geiselfall kennt, nicht nur aufgrund dessen, was passiert ist vor Ort, sondern auch wegen des Gerichtsverfahrens, das beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag stattgefunden hat. Das war auch eine Zäsur, weil damals die USA das Gericht noch für sich genutzt haben, weil sie ja absolut im Recht waren.
Ja.
Also der Iran hat offensichtlich gegen alle und banalsten Grundsätze des Diplomatierechts verstoßen und die USA haben das Gericht genützt, um auch die Welt auf ihre Seite zu bringen und klar aufzuzeigen, da verletzt man die Wiener Diplomatenrechtskonvention und die Wiener Konsularrechtskonvention. Fast forward dann, im Nicaragua-Krieg ging es zum ersten Mal in die andere Richtung, dass die USA geklagt wurden von Nicaragua und verloren haben und seitdem hat sich ihre Meinung über den Internationalen Gerichtshof komplett umgedreht.
Zurück. Ah, war das, also Nicaragua ja. War das, wo sie...
Es war dann die zweite Zäsur gewissermaßen und das war alles in so kurzer Zeit. Zuerst guter Internationaler Gerichtshof, dann böser Internationaler Gerichtshof und seit damals böser Internationaler Gerichtshof.
Ah, okay, gut.
Und was da so interessant war bei dem Besuch der US-Botschaft, neben den Fotos, die ich gemacht habe, wo eben die plumpsten antisemitischen Graffitis, und das waren sicher nicht irgendwelche Street-Art-Künstler, auf der Botschaft gesprayt waren oder auf den Mauern gesprayt waren, also Totenkopf, Freiheitsstatue mit israelischer Fahne oder die israelische Fahne über dem Weißen Haus und der Davidstern und dergleichen. Aber was für mich so hängen geblieben ist, ist, dass während ich die Fotos mache, ein lächelnder Mann um die 60 an mir vorbeigeht, mir zuwinkt und während er mir vorbeigeht, sagt, we hope it will open again soon.
Ach so, das war beim Atom 2015, okay.
Genau, und das war damals diese Zeit, und das hat man auch gespürt, weil ich habe selten bei einer Reise so viel mit, unter Anführungsstrichen, normalen Menschen gesprochen. Normal ist man als Tourist so in einer Bubble, die man mit sich herumträgt und man hat mit Hotelpersonal zu tun und mit Verkäufern und Verkäuferinnen in Shops und dergleichen. Aber da hat es damit geendet, dass ich auch bei einem Iraner zu Hause war, weil der einfach Deutsch gelernt hat und uns angesprochen hat, weil er gemerkt hat, wir reden Deutsch und er wollte unbedingt jemanden haben, um ein bisschen sich auszutauschen. Er hat auch vor, in Deutschland zu studieren, hat er uns erzählt und hat uns dann eben auch eingeladen zu sich nach Hause, zu seiner Familie, zu einem sehr guten Essen. Und was aber da eben hängen geblieben ist, aus all diesen Gesprächen, und ich habe selten so viele Gespräche mit den Leuten vor Ort geführt, war, dass da so eine Aufbruchsstimmung war. Dieses, die USA sind nicht unser naturgegebener, unser gottgegebener Feind. Ganz im Gegenteil, wenn wir da einen Deal finden, kann uns das helfen. Da war die Aufbruchsstimmung. Wenn ich jetzt hinreisen würde, was ich wahrscheinlich nicht mal könnte, weil keine Ahnung, ob ich ein Visum kriege und jetzt abgesehen von der aktuellen Lage und diesen Mann noch einmal treffen würde, es würde mich so sehr interessieren, was er jetzt sagt, weil
ich
2015
weiß
ist lange her und die Welt hat sich so massiv geändert und der Präsident ist ein anderer und er hat den Iran-Deal als den schlechtesten Deal aller Zeiten bezeichnet, was er zu so ziemlich jedem Deal, den nicht er geschlossen hat, gesagt hat. Und jetzt sind die Beziehungen wieder auf dem absoluten Tiefpunkt. Und was ich dabei halt nicht verstehe, ist, dass man glaubt, oder dass dieser Hybris, dass man glaubt, man könne jetzt ein Regime einfach so in die Knie zwingen, indem man eben solche massiven Drohungen ausstößt oder sich ständig wie ein weltpolitischer Gorilla auf die Brust haut, trommelt, und sagt, wir können dies und jenes, macht, was wir wollen. Mhm. Und jetzt ist es zum ersten Mal meiner Wahrnehmung nach so, dass ein Regime nicht macht, was er will. Und dass es eben nicht so rund läuft. Und anstatt das einzusehen, wird einfach weiter eskaliert. Das ist meine Sorge, weil ich mich dann frage, wo ist denn das Ende der Eskalation? Weil da sind wir dann beim Auslöschen einer Zivilisation. Und was ich da so absurd fand oder so bemerkenswert fand, ist, dass er nicht das Regime angesprochen hat. Er hätte vielleicht auch Nation sagen können, aber das Wort Zivilisation. Warum Zivilisation? Gerade beim Iran nämlich. Weil der ja auch, und das habe ich auch gemerkt bei der Reise, wie viele Menschen so ein positives Bild von ihrer eigenen Nation haben, von der langen Geschichte und sehr stolz darauf sind. Und gerade beim Iran kommt das Wort Zivilisation. Hast du eine Idee, wieso oder warum allgemein das Wort Zivilisation da hineingebracht wurde? Weil als Völkerrechtler.
Von Trump.
Von Trump, was? Ja. Weil als Völkerrechtler denke ich da ans 19. Jahrhundert. Und diese Unterscheidung in Zivilisationen und halbzivilisierte Länder und unzivilisierte Länder. Und er hat aber das Wort Zivilisation verwendet.
Ich weiß nicht. Also ich will Trump gar nicht. Ich psychologisieren. Also ich gebe ihm nicht einmal dieses Recht ein. Also ich glaube gar nicht, dass er da so viel nachgedacht hat. Also in dem Sinn. Also ich kann mir das gar nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich habe diesen Fokus auf Trump, ist mir eigentlich, ja. Für mich ist es bei Trump immer so, dass ich nicht wirklich nicht ernst nehmen kann, was er sagt, weil man sich auf nichts verlassen kann, auf absolut gar nichts. Also wenn jetzt 2 Wochen jetzt Waffenruhe sein soll, kann sich das innerhalb von zwei Stunden wieder geändert werden. Also nein, dass es diese Art Countdown, also diesen perversen Countdown gegeben hat. Also ich meine, das muss man sich vorstellen, was das für 90 Millionen Menschen plus alle anderen in der Umgebung heißt, wenn ein Mensch sagt, um 2 Uhr morgens werden wir eure Zivilisation auslöschen. Dass dann quasi Anrufe noch versucht getätigt zu werden, um sich von seinen Verwandten zu verabschieden. Also das ist also einfach ein angekündigter Genozid. Und was wird die Welt machen? Was wird die Welt machen? Also das ist die Frage, das ist wirklich meine Frage. Also wie wir mit Trump umgehen. Also mich hat das schon bei, also spätestens bei Grönland hatte ich die Hoffnung, dass man da irgendwie eine Abkehr findet. Also ich hatte ja schon 2016 die Hoffnung, dass das passieren wird. Also bei der ersten Amtszeit, dass Europa und der Rest der Welt irgendwie versteht, dass die USA einfach nicht mehr der Partner sind, den man mal hatte. Und dass man da eine gewisse Unabhängigkeit davon entwickeln muss. Und jetzt ist halt Europa eingekeilt zwischen zwei wahnsinnigen Männern. Auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite der USA, die halt kein Partner sind. Und da kann Mark Rutte noch so sehr in Trumps Arsch kriechen. Er wird ihn nicht umdrehen.
Dann würde ich den Blick gerne umdrehen, nämlich aus iranischer Sicht. Der Blick auf die eigene Zivilisation und dieser Nationalstolz, das sehen ja auch nicht alle positiv, dass eigentlich gerade im Iran so viele Menschen nicht nur patriotisch sind, sondern vielleicht sogar nationalistisch und sehr viel Folklore im Raum ist, im großen Raum Iran ist, von der großen eigenen Vergangenheit. Wie siehst denn du das?
90 Millionen Menschen, 90 Millionen Meinungen, also mehr als 90 Millionen Meinungen zu der Sache. Also es gibt Gruppierungen, die vor allem einen gewissen nationalistischen und extremistischen Zugang zu ihrem Land haben. Also auch dieses sehr stark das Perser-Sein irgendwie betonen und quasi irgendwie gar nicht diesen Vielvölkerstaat Iran, der er ist, also mit unterschiedlichen Ethnien wie im Kurden, Aseris, Araber und so weiter. Also die unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Religionen, dass das irgendwie zwar auch benannt wird, also aber nicht so richtig anerkannt wird, also dass das auch keine Minderheiten sind, sondern also wirklich ein Vielvölkerstaat. Und ich glaube auch aus europäischer Perspektive und von manchen Expertinnen auch nicht wirklich verstanden, dass der Vielvölkerstaat per se ja kein Problem ist, sondern dass man sie gegeneinander ausspielt, die einzelnen Volksgruppen, aber dass die eigentlich immer nebeneinander, miteinander existiert haben. Aber ja, es gibt nationalistische Gruppierungen, die glauben, dass sie was Besseres sind. Die haben eine sehr, sehr zentrale Vorstellung von Macht und von ihrem Land. Und ja, es ist diese Rückbesinnung auf die Vergangenheit. Und man möchte auch irgendwie sagen, zu Recht, ich meine, also die Perser haben jetzt nicht wenig geleistet in der Vergangenheit. Aber ich möchte gar nicht in diese Debatte gehen, weil ich das irgendwie nicht so relevant finde. Also das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber ja, es gibt extremistische Kräfte, die spannend sind und auch wichtig sind. Also Vali Nasr, ehemaliger Dekan der Johns Hopkins Universität, hat das in einem Podcast letztens gemeint, dass es offenbar Gruppierungen im Iran gibt, die sich, also nicht nur, also viele, glaube ich, würden sich als weiß sehen und nicht als Teil des globalen Südens und in Abgrenzung zu den Arabern und in Abgrenzung zu den Muslimen. Also da gibt es auch diese ganzen, wir sind ja eigentlich ein ganz anderes Volk und der Islam wurde uns übergestülpt und auch wenn das so ist, gibt es genug Leute, die sich als Muslime sehen und fromm sind und gläubig sind. Und das ist ja auch okay, das ist auch kein Problem. Also ja, es gibt diesen Teil in der Diaspora, es gibt diesen Teil im Iran, dass man halt sagt, ja, man ist stolz auf sein Iran-Sein. Mich interessieren solche Dinge nicht, weil ich es nicht verstehe. Also mich interessiert es von der anthropologischen Sicht, aber gibt es in jedem Land.
Weil du gerade gesagt hast, das ist nicht so relevant. Was ist dann relevant? Was vergessen wir bei alledem, wenn wir über den Iran sprechen? Weil ich habe das Gefühl, abgesehen von all der Projektion, dieses Axis of Evil-Denken, das wir seit 2001 haben, wir reden da ein bisschen am Iran vorbei und an den Leuten vorbei. Ich habe mir das gedacht vor kurzem, wie alle gesagt haben, das Völkerrecht schützt Diktaturen. Und ich dachte mir, nein, das Gewaltverbot schützt Staaten. Und Staaten sind immer die Trias aus Regierung und das kann, wie in diesem Fall, eine Diktatur sein. Aber es gehört dazu genauso auch das Staatsgebiet. Und die von dir erwähnte Infrastruktur und als drittes Element fällt noch darunter das Staatsvolk und das ganze Volk. Mhm. Und jeder Krieg führt dazu, dass das Volk leidet. Was sehen wir nicht?
Für mich ist das, was zu kurz kommt, dass man wirklich dieses Zurückbomben ins Mittelalter, dass das ja schon längst passiert in Wahrheit. Wie willst du eine Bevölkerung, die im besten Fall 300 bis 400 Euro im Monat Durchschnittseinkommen hat, aber de facto Lebensmittelpreise, die zum Teil weit über unseren liegen. Wie soll die sich ernähren? Also du willst eigentlich ein verarmtes Volk dort haben, das ähnlich wie in Gaza dann halt absolut gedemütigt ist und mit Eseln, weil sonst sich nichts mehr, also die durch die Straßen wandert und um Essen bettelt. Also was ist denn das? Also ich verstehe nicht, wie wenig man Verständnis für Krieg hat. Also dass da dauernd Militärexperten und Strategen kommen und alles, was so menschliches Leid ausmacht, also wie schwer das aufzubauen ist. Also man kann innerhalb weniger Sekunden etwas zerstören, aber es wird Jahre und Jahrzehnte brauchen, es wieder aufzubauen. Und das ist für mich etwas, was weder auf der großen Weltbühne noch im Kleinen verstanden wird, wenn Leute so nonchalant sagen, ja, aber das sind ja die Bösen. Also es ist so wirklich, für die meisten ist es ein Computerspiel. Für die meisten ist es ein Computerspiel. Und vielleicht was immer, aber das, was ich halt immer wieder betone, ist, dass man die Diversität in allem sieht. Nämlich die Diversität im Staatsapparat, in der Opposition, in der Bevölkerung und in der Diaspora. Dass das alles, dass das so zergliedert und nuanciert ist, was es so schwierig macht, mit diesen dummen, populistischen, diktatorischen, schnellen Lösungen. Also die Tatsache, dass irgendwer geglaubt hat, dass man das Venezuela-Modell auf Iran ummünzen könnte, also allen Ernstes, also ich frage mich da, was da in den Köpfen vorgegangen ist. Also man hat ja schon im Zwölftagekrieg gesehen, egal wie viele Leute du umbringst, die Islamische Republik ist institutionalisiert in verschiedenen Organen in diesem Land. Und natürlich macht es einen Unterschied, wenn du führende Köpfe umbringst. Natürlich hat das einen Einfluss auf das Machtgefüge und auf die Kampfkraft der Leute und die Motivation. Also natürlich ist es für die auch schmerzhaft, wenn da jetzt ihre Kommandanten und ihr oberster Führer umgebracht werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieses Regime bröckelt. Ich glaube nämlich im Gegenteil, dass gerade im Machtapparat, wo es diese Risse gab, im Sinne von, wer an der Spitze steht, dass man sich da mehr gefunden hat durch diesen Krieg. Nicht oppositionelle. Oppositionelle werden durch diesen Krieg nicht sich hinter die Islamische Republik stellen, auf gar keinen Fall. Aber das innerhalb des Machtapparats, das man da gesehen hat, jetzt geht es um unser Überleben. Und da reden wir jetzt nicht, ob jetzt die Revolutionsgarden wichtiger sind oder der Klerus, der ohnehin immer weniger Macht hat, also schon seit Jahren. Also was hat dieser, also was hat der Zwölftagekrieg gebracht und was hat, also wo stehen wir heute nach einem Monat Krieg? Wo stehen wir heute? Die Straße von Hormuz ist immer noch geschlossen oder kann jederzeit in irgendeiner Weise, ist nicht wirklich sicher zur Durchfahrung. Das Uran ist immer noch irgendwo im Iran, also die 440 Kilo, 60% angereichertes Uran. Die Revolutionsgarden sitzen im Sattel und in gewissen Teilen der Bevölkerung, die vielleicht einen israelischen Angriff und einen amerikanischen Angriff begünstigt haben, ist halt auch da sehr viel Glaubwürdigkeit verspielt worden. Wobei nochmal, ich tue mir wirklich schwer im Verstehen. Also ich glaube nicht, dass irgendein Iraner oder irgendeine Iranerin wirklich so naiv sind zu glauben, dass ein Trump oder ein Netanyahu Interesse an den Freiheitsrechten und der Selbstbestimmung der Iranerinnen und Iraner hat. Man will einfach quasi, dass quasi zweimal Minus macht Plus oder so.
Viele im Westen waren ja genauso naiv. Also wir haben ja am Anfang im Diskurs genau diese Talking Points übernommen. Es geht darum, die Leute zu befreien, darum, die Leute zu schützen. Aber dass man gerade einen Netanyahu nach dem, was gerade in Gaza passiert ist, zutraut, er wolle dort eine funktionierende Demokratie, oder einem Trump, der in den USA eine Demokratie gerade abschaffen will, dass die ausgerechnet im Iran sowas schaffen wollen und auch überhaupt können, fand ich bemerkenswert im westlichen Diskurs. Also wie schnell wir Talking Points übernehmen, du hast ja auch vorhin genannt, dass die USA zum Beispiel im Irakkrieg noch wirklich versucht haben, die Welt auf ihre Seite zu bringen. Sie haben es auch versucht, im Sicherheitsrat eine Resolution zu erwirken. Und jetzt haben sie halt so ein paar Mal gesagt, ja, es geht da um Iran und um die Bedrohung durch Nuklearwaffen und Menschenrechte verletzen tun sie auch. Aber das war jetzt nicht die große, gefühlt zumindest, Kampagne, da jetzt lange die Weltöffentlichkeit auf die eigene Seite zu bringen, sondern einfach ein, wir machen das jetzt und diejenigen, die uns das abkaufen, gut, und wenn es nicht genug gibt, soll so sein. Das ist so interessant im Vergleich zu dem Irakkrieg-Fiasko, ja, genau. Dass da noch diese lange Überzeugungsarbeit war und jetzt war es halt so ein, ja, wir sagen schon was pro forma, aber die jetzt schon auf unserer Seite sind, werden es weiterhin sein und die uns nicht mögen, werden uns sowieso nicht unterstützen. Und trotzdem hat es im sogenannten Westen, in Deutschland und in Österreich, genug Leute gegeben, die gesagt haben, ist doch gut oder wie kann man da dagegen sein? Und ich merke das zum Beispiel als Völkerrechtler oft, wenn ich dann das Gewaltverbot verteidige, dass man dann sagt, das ist entweder naiv oder bin ich jetzt auf Seiten der Mullahs. Mhm. Also man ist auf Seiten des Rechts, um es phrasenhaft zu sagen, aber manchmal ist das Recht
Ja, aber dann muss man fragen, was ist da passiert? Also wie kommt man dazu? Also auch, dass es keine Friedensbewegung zum Beispiel jetzt gab. Also beim Irakkrieg, also ich weiß nicht, also ich bin da noch als Schülerin auf die Straße gegangen und habe gegen den Krieg demonstriert.
Ich war vor der US-Botschaft, ich erinnere mich an.
Und jetzt gab es halt ganz vereinzelt und sehr vorsichtig, weil man wollte, also es geht ja nicht um die Verteidigung der Islamischen Republik, sondern es geht um die Verteidigung des menschlichen Lebens. Also dass Humanismus irgendwie überhaupt keinen Wert mehr in unseren Gesellschaften hat. Also Gerhard Schröder hat sich, glaube ich, aufgrund seiner Russlandpolitik sehr delegitimiert, aber ich meine, zumindest beim Irakkrieg war da ein sehr harter Standpunkt, da machen die Deutschen jetzt nicht mit. Na gut, haben sie jetzt auch nicht, aber es ist so.
Sie haben ja nicht proaktiv
unterstützt.
Sie haben
nicht proaktiv, aber ja, Rammstein konnte man trotzdem, also man hätte ja auch sagen können, nö, machen wir nicht, also es gibt Flugverbotszone und keine Ahnung was.
Hätte man können, ja. Es war ja keine NATO-Operation, es waren immer noch die USA mit ihren Freunden, aber nicht die NATO.
Wir werden sehen, wie lange sie noch in der NATO bleiben.
Ja, das ist
wenn man
das
ihnen Grönland nicht schenkt, keine Ahnung.
Mein Gefühl ist, da wüsste ich jetzt gerne, wie du das siehst, dass wir halt apathisch geworden sind und dass man sich denkt, okay, demonstrieren bringt eh nichts und auf Instagram kann man vielleicht was posten gegen einen Krieg, aber es bringt eh nichts. Und das zweite Gefühl, und da würde mich noch mehr interessieren, was du dazu sagst, ist, dass Humanismus einfach nicht mehr en vogue ist. Also Elon Musk hat ja, glaube ich, mal gepostet, dass Empathie eine Schwäche ist, ein Zeichen von Schwäche ist.
Ja.
Also das ist der Punkt, an dem wir anscheinend gesamtgesellschaftlich, globalgesellschaftlich sind. Ich meine, dem Mann gehört X/Twitter. Der hat das größte Megafon, das man sich nur vorstellen kann. Und dann sagt er, Empathie ist ein Zeichen von Schwäche.
Ja, ich merke, das wird jetzt sehr deprimierend. Ja, ich glaube, wenn man sich solche Männer als Vorbild nimmt, ist das halt ein Problem. Also ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, wenn man, wenn einem der eigene Kompass fehlt. Also wenn es nicht diesen unverrückbaren politischen Kompass gibt. Und ich glaube aber, dass der bei mehr Leuten da ist, als man denkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Großteil der Menschheit denkt, ich will ein Arschloch sein oder ich möchte anderen Menschen Leid zufügen. Und dann muss man halt anfangen zu entwirren, wenn gewisse Kräfte im Namen der Vernunft und des Pragmatismus und der sogenannten Selbstverteidigung antihumanistische Dinge tun. Dass man sagt, dass man nicht dieses Wording übernimmt, dass man nicht diese Rhetorik übernimmt, sondern sagt, was es dann ist. Also eh schon, es ist keine Militäroperation, es ist ein Krieg. Es ist kein gerechtfertigter Angriff. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Trump ist kein Demokrat. Er ist ein Antidemokrat. Also dass man da ein bisschen, aber ich kann da nur für meine Zunft eher sprechen, dass man da wirklich viel konkreter ist, was das angeht. Und dass man auch die, nennen wir es, die Täter benennt, was sie sind. Und sie tragen ja auch keine Masken. Also man weiß es ja auch. Also sie versuchen nicht mehr zu verschleiern, was ihre Pläne sind. Und dass es für sie eine Hierarchisierung von Menschen gibt. Es gibt Menschen, die haben mehr Wert und Menschen, die haben keinen Wert.
Weil du deine Zunft ansprichst, mir ist aufgefallen, dass man auch diese Drohungen von Trump rationalisiert hat mit kurzen Schlagzeilen. Also da wird dann aus Androhungen von Kriegsverbrechen, eine Überschrift wie Trumps Ultimatum läuft da und da aus.
Genau,
aber man spricht nicht darum, was für ein Ultimatum das war.
Genau. Es war so dieses, ich glaube, ich hasse Krieg auch so sehr, weil ich es auch aus journalistischer Sicht unglaublich langweilig finde. Im Sinne von, es ist nur Tod, Zerstörung, Vergewaltigte, Verletzte, Traumatisierte in einer Dauerschleife. Was erzähle ich da für eine Geschichte? Was soll das? Es führt nur zur Abstumpfung, also aus einer, finde ich, journalistischen Sicht. Und beim Iran-Krieg habe ich wirklich diese, noch einmal diese Geilheit von Kolleginnen gespürt, dass sie sich jetzt denken, ja, das ist halt der Moment, um sich zu profilieren. Das ist der Moment für einen Karrieresprung. Das hat Emran Ferus, ein sehr geschätzter Kollege von mir, der zu Afghanistan und Pakistan viel macht, in seinem Buch Wir wollen leben nochmal beschrieben, dass gerade der globale Süden und dass gerade Kriegs- und Konfliktgebiete für westliche Journalistinnen und Journalisten eine Möglichkeit darstellen, sich als Schriftsteller zu etablieren oder Preise zu gewinnen oder Karrieren zu machen. Und das spürt man halt auch. Also, dass man dann halt so seinen geilen CNN-Christian Amanpour-Moment hat. Und das geht aber um mehr. Es geht darum, dass du die Atmosphäre im Land einfängst und dass du Leute sensibilisierst und nicht desensibilisierst. Und wenn du halt so einen beschissenen Live-Ticker machst, wie ich glaube, irgendein israelischer Sender hat das gemacht mit dem Auslaufen des Ultimatums. So wirklich so, also so eine Uhr, wann das Ultimatum ausläuft. Und stellen wir vor, er hätte wirklich danach gehandelt. also wenn Kraftwerke jetzt zerstört worden wären, wenn jetzt tatsächlich Bushehr, also das Nuklearkraftwerk im Süden, tatsächlich so angegriffen wird, dass wir eine nukleare Katastrophe hätten. Also das wird ja auch nicht einmal genannt. Also du verseuchst damit nicht nur ein ganzes Land, sondern die gesamte Region. Oder auch dieser Angriff auf die Öldepots, wenn dann plötzlich schwarzer Regen fällt. Was heißt denn das alles? Also dass das immer nur so Fußnoten sind und nur so. Ich bin dankbar, dass es mich immer noch empört und schockiert und nicht im, also traurig macht und nicht, dass ich mir denke, ja, ist halt so.
Da hat die Journalismuszunft etwas gemein mit den Völkerrechtlern. Ja. Wir sind auch gewissermaßen, zumindest aufmerksam ökonomisch, Profiteure, unter Anführungsstrichen, von Kriegen. Also ich habe selten so viele Anfragen bekommen wie in den letzten Jahren und merke auch, dass die mediale Aufmerksamkeit oder eben die Aufmerksamkeit, wenn es geht darum, wo eingeladen zu werden oder auch eingeladen zu werden für eine Keynote und dergleichen, immer mehr ansteigt. Das heißt, ich persönlich habe was davon, aber gleichzeitig habe ich was davon, weil die Welt untergeht.
Ja, so. Ja. Genau, und ich merke, ich bin da in einem Zwiespalt, weil ich das, also ich finde diese Anfragen nicht geil. Hm. Ich finde es, also mir gibt es nichts, ich finde das keine Profilierungsebene, mich macht es nur traurig, aber ich nehme sie lieber an, bevor Leute, die weniger wissen und weniger Empathie haben und das, also wenn Leute in Ö1 eingeladen werden, die als Menschenrechtsaktivisten vorgestellt werden, ohne dass man recherchiert hat, wie lange diese Menschen tatsächlich Menschenrechtsarbeit leisten, nämlich vor 5 Minuten damit angefangen haben, um sich in dieser Thematik zu profilieren und in Wirklichkeit überhaupt nicht geopolitisch auf dem Laufenden halten, überhaupt noch nie im Land waren, überhaupt noch keinen Bezug zu diesem Land haben, in einer gewissen, auch auf einer intellektuellen Ebene und dann halt so Sachen sagen wie, ja, das iranische Volk ist ein stolzes und resilientes Volk und es wird schon diese Bomben aushalten und in hohlen Parolen reden, nur weil sie das in einem sehr schönen Deutsch machen und nicht mit Akzent sprechen und vielleicht nicht im gebrochenen Deutsch oder grammatikalisch nicht korrekt, aber inhaltlich absolut nur hohle Parolen von sich geben.
Ich habe das auch mal mitbekommen bei einer Talkshow, die ich jetzt nicht nennen will, dass da ein Kriterium ist, ob man jemanden einlädt, ob die Menschen eh nicht zu alt ausschauen. Außer es ist jemand wie Paul Lendwey vielleicht und genau, hat einen Sonderstatus, aber sonst gibt es ein Alter, wenn man das überschritten hat, ja, wird man zum Beispiel nicht mehr in Talkshows eingeladen, außer ja, man ist wirklich so eine ganz große Persönlichkeit. Und das Zweite ist auch eben, wie gut spricht man Deutsch, mhm, weil die Zuschauer und Zuschauerinnen beim Zuhören wegbrechen, wenn jemand nicht akzentfrei oder nicht grammatikalisch einwandfrei Deutsch spricht.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass Menschen vielleicht gut reden können, aber das,
aber
was sie sagen,
halt
keine Substanz hat,
da
eingeladen
ist
werden.
Keine, ja, Substanz, ja. Und du denkst dir halt so, ja, ich breche halt auch weg, wenn Leute Dialekt sprechen. Finde ich halt jetzt auch nicht so schön, meistens. Also werde es trotzdem aushalten und werde den Leuten trotzdem zuhören und werde ihnen ihre Expertise und ihr Wissen nicht absprechen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich genau dann, wenn man eingeladen wird, wenn die Welt in Arsch geht, sozusagen, dass ich es so ausdrücke, vor Augen führt, dass es nicht um einen selbst geht.
Genau.
Ich sehe das
genau
bei manchen
Kollegen.
Genau, ich
bin das auch, ja, so, ja. Es geht nicht um mich. Mir ist es, also wirklich, also so dieses, deswegen lehne ich auch jede biografischen Fragen zu meiner Gefühlslage ab oder zu meiner Familie. Das spielt überhaupt keinen Wert. Ich erinnere mich, beim 12-Tage-Krieg hat mich eine ORF-Journalistin allen Ernstes gefragt, nicht beim 12-Tage-Krieg, beim Angriff am 7. Oktober, Angriff, Terroranschlag der Hamas, wie ich das sehe, so als ob ich jetzt, also sie hat insinuiert, dass ich jemand mit meiner Biografie jetzt das in irgendeiner Form gutheißen könnte. Also sie hat quasi eine Verurteilung von, und ich habe ja nicht verstanden, worauf sie hinaus will, weil wie kann man einen Terroranschlag gutheißen? Wie kann man das Morden von Menschen gutheißen? Also, aber das zeigt einfach das Niveau in den aktuellen Debatten.
Es sinkt für Sie das Niveau. Ich möchte das Niveau noch einmal kurz raufbringen, weil du es vorhin angesprochen hast, das politische System im Iran ist jetzt wieder ein großer Sprung zurück. Du hast eben gesprochen vom Klerus, jetzt ist der Sohn im Amt oder vielleicht auch nicht im Amt.
Man weiß es nicht.
Die eigentlichen faktischen Machthaber scheinen ohnehin die Männer in Uniform zu sein und nicht die Männer mit religiöser Kopfbedeckung. Und wenn du nicht erwähnt hast, ist der Präsident. Ich habe das noch nie verstanden, okay, im Iran. Ich habe auch den Walter Posch gefragt, obwohl er mir eine sehr gute Antwort gegeben hat, habe ich es trotzdem nicht verstanden. diesen Gegensatz zwischen, es ist wie ein Dreieck irgendwie, das sind die Revolutionsgarden, dann ist der Klerus und dann gibt es da auch noch einen Präsidenten, der auch noch gewählt wird.
Es gibt gewählte und nicht gewählte Organe im Iran und im Prinzip sind die Gewählten immer durch die Gnade der nicht gewählten Organe zugelassen und damit quasi auch diesen Anschein von Demokratie zu erwecken. Aber ich muss schon bei Masoud Pezeshkian, aber generell auch bei Präsidenten sagen, es macht schon einen Unterschied, ob du da einen Hardliner sitzen hast, also nennen wir es jetzt einen Hardliner, ich vereinfache das jetzt, oder einen sogenannten reformorientierten, weil es die Atmosphäre im Land ändert. Also ich habe das immer gemerkt, ich war unter drei Reformer, sogenannten Reformern oder reformorientierteren im Land und einem Hardliner. Und dass da, also wie viel das an Leben ausmacht, also dass es etwas freier ist, dass es mehr, weiß ich nicht, es gab unter Khatami zum Beispiel mehr Frauenorganisationen, die arbeiten konnten oder dass die Presse eine Spur mehr Freiraum hat. Das ist natürlich jetzt nicht, das sind keine großen Sprünge, aber es macht einen Unterschied und alle, die immer sagen, es macht keinen Unterschied, wer Präsident ist, doch, es macht einen Unterschied. Weil du lebst ja nicht im Land, wenn du das aus dem Ausland kommentierst, aber im Land selbst macht es einen Unterschied, ob ich von der Sittenpolizei 5-mal am Tag aufgegriffen werde oder einmal die Woche. Aber ja, der Präsident, also Masoud Pezeshkian, hat in dem Fall überhaupt nichts zu sagen. Er sagt es auch immer, also seit er gewählt wurde, sagt er im Prinzip, dass er keine Macht hat. Und als Khamenei Senior noch am Leben war, dass mehr oder weniger er das Sagen hat und dass er natürlich mehr Interesse an Verhandlungen mit den USA hat. Aber er konnte das nie so oft, also er kann, da ist kein Spielraum. Was diese drei Blöcke angeht, mir ist immer wichtig zu sagen, dass egal, also Klerus und Revolutionsgarden und auch die politischen Parteien, dass es da das gesamte Spektrum gibt. Also es gibt auch im Klerus unglaublich aufgeklärte Menschen, die sich einen Klerus wünschen, der eigentlich nur auf diese quietistische Rolle zurückgeworfen ist und nicht sich einmischt in die Politik.
Das Wort musst du mir jetzt kurz erläutern.
Dass sie sich, also eigentlich hätte ja Khomeini, der erste Revolutionsführer, sich einfach in seine Residenz zurückziehen sollen und mehr oder weniger als so eine graue Eminenz gelten, die aber sich nicht wirklich ins Tagesgeschäft der Politik einmischt. Was er auch im Vergleich zu Khomeini auch nicht so stark gemacht hat, weil er diese Credentials hatte als Groß-Ayatollah. Khomeini war ja nie ein Groß-, also der umgebracht wurde, hatte ja nie die Credentials, deswegen hat er seine Macht quasi auf den Sicherheitsapparat verstärkt. Also Khamenei hat die Revolutionsgarden zu dem gemacht, was sie sind. Das war sein Muskel im System. Und die wurden dann, also ich sage das eh immer wieder, dass unter Ahmadinejad wurden sie noch viel stärker. Also kamen sie immer mehr in die politische Arena. Also ursprünglich sollten sie das ja nie. Also die Revolutionsgarden hätten nie also im Parlament vertreten sein sollen. Man hat sie nach dem Iran-Irak-Krieg mehr in der Wirtschaft verankert und dann zunehmend kamen sie halt in die politische Arena, weil das Khamenei halt wollte. Und Mojtaba Khamenei, sein Sohn, von dem wir nicht wissen, wie es ihm geht, ob er überhaupt lebt. Manche sagen, er ist extrem amputiert irgendwo und auch sichtbar. Also man kann ihn auch nicht vor die Kamera setzen, weil er offenbar extrem verletzt ist. Und also ist alles Gerüchte, ich habe keine Ahnung, wie viel davon stimmt. Aber es spielt insofern keine Rolle, weil er mehr oder weniger so ein Statthalter ist und eben, wie du gesagt hast, die Macht bei den Revolutionsgarden liegt. Und Mojtaba Khamenei halt auch ein Mann der Revolutionsgarden ist. Und auch die wichtigsten Personen im Regime, also der Parlamentspräsident Rauli Borf, der ja, also bis vor einigen Wochen stand, haben die Israelis noch gemeint, er ist nicht auf der Todesliste. Also, und Abbas Araghchi, also der Außenminister, auch nicht, quasi damit man irgendwem zum Verhandeln hat in der Zukunft. Aber das kann sich jederzeit ändern, ja.
Wir haben ja vor mittlerweile doch schon einiger Zeit gesprochen über den Iran. Da hast du auf meine Frage, ob es denn einen prominenten Kopf braucht an der Spitze einer Erhebung des Volkes, an der Spitze eines Kampfs für Demokratie, gemeint, warum braucht man das eigentlich? Vielleicht braucht man das nicht. Vielleicht kann die Bewegung, sag ich jetzt quasi, ich versuche dich zu paraphrasieren, ihr eigener Kopf sein. Wie siehst du das heute? Weil eben, es gibt ja nach wie vor
nicht die eine Person. Ich glaube immer noch daran. Aber das ist, weil ich wahrscheinlich anders ticke und aus einem anderen politischen Spektrum komme. Aber mir ist bewusst, dass viele das brauchen. Also ich bin jetzt nicht so naiv zu behaupten, dass das, also auch wenn man in politischen Zirkeln unterwegs ist, kommt immer die Frage, ja, aber mit wem sollen wir denn reden von der Opposition? Wer ist denn unser Ansprechpartner und wer ist denn der dann den Übergang führt? Und natürlich wird immer jetzt, gerade seit Protestbewegung im Jänner, immer wieder der Name Reza Pahlavi genannt, der Sohn des gestürzten Schahs, der auch unglaublich viele, also vor allem in der Diaspora, politisiert hat und wo man den Eindruck gewinnt, dass die halt glauben, dass, also die sehen ihn halt als Heilsbringer und das Das sollen sie ruhig, aber die Frage ist halt, wie viel organisatorische Kraft hat er vor Ort? Und da sind sich eigentlich alle Experten einig, so gut wie keine. Ich halte ihn halt für eine schwierige Figur. Ich betrachte ihn für eine relevante Figur als in einer breiten Opposition. Aber ich sage immer, dass man sich auf die Leute im Land fokussieren soll, die seit Jahren und Jahrzehnten im Land politische Arbeit gemacht haben. Nach dem Massaker gab es eine Diskussion von drei Männern mitten, also in dieser furchtbaren Zeit, die aus unterschiedlichen politischen Lagern gekommen sind. Also der eine hat sich eher als Pahlavi-Sympathisant geoutet, der andere eher eine demokratische Republik, der andere war eher so systemnah. Und die hatten eine extrem kluge und zivilisierte Diskussion, wie man sie sich nicht in der Diaspora vorstellen kann. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die iranische Bevölkerung eher auf diesem Niveau ist, als das, was wir in der Diaspora zum Teil sehen. Aber das ist vielleicht nur mein Wunschdenken. Also ich glaube, jede Person, und das wünsche ich mir, dass das Podcaster und Journalistinnen und Journalisten begreifen, jede Person, die von sich behauptet, die Stimme der iranischen Bevölkerung oder der afghanischen oder der syrischen oder der irakischen Bevölkerung zu sein, es vermutlich nicht ist und dass es nicht die eine Stimme gibt, die irgendeine Person repräsentiert in dem Sinn.
Das ist ein gutes Schlusswort, ein mahnendes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein wenig über das Thema, auf das du leider oft reduziert wirst, zu sprechen. Schön, dass du da warst.
Danke dir, Ralf. Danke für das Interesse.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge angelangt und mir war das sehr wichtig, auch auf einer Metaebene darüber zu sprechen, wie wir über den Krieg reden und über den Krieg denken. Und wenn ich sage den Krieg, meine ich jetzt nicht den Iran-Krieg oder irgendeinen anderen speziellen Krieg, sondern wirklich den Krieg als traurige, aber anscheinend unausweichliche, unvermeidbare Begleiterscheinung des Menschseins, der Menschheit. Ich selbst würde mir wünschen, dass wir irgendwann den ewigen Frieden schaffen im Sinne von Immanuel Kant, aber die Realität belehrt uns regelmäßig eines Besseren und man kann da schon mal den Glauben an die Menschheit oder zumindest an eine friedliche Menschheit verlieren und sich fragen, wie es langfristig weitergeht, wo das alles denn aufhört, weil ich wünsche mir einen riesengroßen Reset-Knopf, aber ich habe das Gefühl, dass man diesen Reset-Knopf erst dann drückt, oder kollektiv die Menschheit diesen Reset-Knopf erst dann drückt, wenn es zu spät ist, wenn ganz viel passiert ist, was eigentlich nicht passieren sollte, weil man die Lehren, die man in den 1940er Jahren, Mitte der 1940er Jahre vor allem gezogen hat, heute in den 2020er Jahren nicht mehr so ganz ernst nimmt, vergisst, als naiv bezeichnet, obwohl die Leute, die 1945, 1944 und auch in der Zeit davor die UNO-Charta ausverhandelt haben bzw. angedacht haben, die waren sicher vieles, aber gewiss nicht naiv. Die haben ja gerade den Zweiten Weltkrieg erlebt, die haben ja gerade, oder viele von ihnen zumindest, die Zwischenkriegszeit erlebt, den Aufstieg von Faschismus und sonstigen autoritären Systemen erlebt und viele von ihnen haben auch den Ersten Weltkrieg schon erlebt. Also diese Leute waren vieles, aber sicher nicht naiv, auch wenn manche heute sagen, das Gewaltverbot sei naiv, die UNO-Charta sei naiv, der Glaube an das Völkerrecht sei naiv. Vielleicht ist er das, aber das Völkerrecht, das wir heute haben, ist sicher nicht von naiven Menschen geschaffen worden. Das Zweite, was ich jetzt so in diesem Epilog noch ganz kurz betonen möchte, ist auch die Frage, wie Leute wie ich und auch Journalisten und andere Völkerrechtler mit Krieg umgehen und das betrifft nicht nur die eigene Haltung zu seinem Beruf und zur Frage, wie man damit umgeht, wenn es auf einmal Nachfrage gibt nach dem Thema, mit dem man sich beschäftigt, sondern auch die Frage, wie man darüber spricht. Also das Erste, das habe ich eh auch in der Podcast-Folge im Gespräch mit der Solmaz angesprochen. Es geht, wenn ich eine Anfrage bekomme von irgendeinem Medium, nicht um mich als Mensch. Ich als Mensch bin dabei uninteressant und ich glaube, dass manche meiner Kollegen und Kolleginnen, vor allem aber meiner Kollegen, das manchmal vergessen oder oft vergessen oder immer vergessen. Die, und das sehe ich, werden regelmäßig süchtig nach Aufmerksamkeit, die vergessen sich selbst und damit sie sich vergessen können, brauchen sie mediale Nachfrage. Also die fragen selbst proaktiv manchmal nach, wenn sie nicht genug ihrer Wahrnehmung nach gefragt werden und das ist gefährlich. Ich weiß, das ist jetzt Küchenpsychologie, Laienpsychologie, Aber noch einmal, Aufmerksamkeit, aber ich sag's trotzdem, ich glaube, dass Aufmerksamkeit eine Droge ist und dass mediale Aufmerksamkeit, also von Menschen, die einen nicht kennen und die nur was ganz Spezifisches von einem wollen, das mit einem selbst nur wenig zu tun hat, dass das ein wenig den Blick auf sich selbst benebelt. Und ich sehe das bei manch anderen und ja, vielleicht passiert das auch bei mir. Und umso wichtiger ist es, sich dessen im Klaren zu sein, dass mediale Nachfrage oder sonstige Nachfrage nach Experten nicht die Nachfrage nach dem Menschen hinter dem Experten ist. Das Zweite, was mir hier in diesem Epilog noch wichtig ist und was ich vorhin auch angedeutet habe, ist der Umgang mit Sprache. Gerade Völkerrechtler verwenden manchmal technische Begriffe. Nicht alle von diesen Begriffen sind technisch. Also der Begriff des Kriegsverbrechens hat das Wort Verbrechen darin. Mord ist ein Kriegsverbrechen, das ist kein technischer Begriff. Vergewaltigung ist ein Kriegsverbrechen und ist kein technischer Begriff. Aber manch andere Begriffe kommen schon technisch daher. Also zum Beispiel nennen wir den großen terminologischen Elefanten im Raum Genozid. Ja, das ist ein Kompositum aus dem altgriechischen Wort Genos für Volk und Zaedere lateinisch für Töten. Volk töten klingt im Deutschen schon mal schlimmer, als wenn man da halb altgriechisch, halb Latein spricht oder eben dieses Wort verwendet. Wenn man dann auch von Vorsatz spricht oder eben von objektiven Tatbestandskriterien, dann ist das juristisch-technische Sprache, die Leid verschleiert. Und das ist gerade für Völkerrechtler ganz, ganz zentral und auch für diejenigen, die völkerrechtliche Sprache anwenden oder hören, ganz, ganz zentral, sich immer vor Augen zu halten, dass hinter diesen technischen Begriffen und technisch-juristischen Konzepten menschliches Leid steht und menschliche Schicksale stehen. Und wir vergessen das manchmal. Wir vergessen das auch, wenn wir über den Krieg sprechen, wenn wir uns Memes anschauen, wenn wir uns Videos anschauen von den USA, von Trump oder auch vom Iran, der sehr gut darin ist, mit KI Videos zu produzieren und die USA zu trollen. Wir vergessen, dass das trotzdem ein brutales Regime ist und dass Trump ein völlig irrationaler Akteur ist, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Vielleicht diejenigen, die hinter ihm stehen, nicht, die hoffen, dass sie aus seiner Person höchst subjektiven Profit schlagen können. Auch er hofft das wahrscheinlich, aber ganz allgemein halte ich ihn nicht für einen rationalen, zumindest nicht im politischen und außenpolitisch-diplomatischen Verständnis Akteur. Aber das ist vielleicht in einer anderen Folge, in einer weiteren Folge besser aufgehoben. Ich bin jetzt am Ende angelangt. Ich bin froh, dass ihr dabei wart, dass ihr ganz allgemein dabei seid, dass ihr diesen Podcast unterstützt, sei es finanziell, sei es, indem ihr diese Folgen teilt, sei es, indem ihr mir Feedback gebt, sei es, indem ihr Folgen oder den Podcast positiv bewertet. Egal was, ich freue mich sehr darüber, dass ihr diesen Podcast hört, gut findet und auch in irgendeiner Form dafür sorgt, dass auch andere Menschen ihn hören, Folgen mitbekommen, die es interessieren könnte und nicht wissen, dass es diesen Podcast gibt. Danke, danke, danke. Und damit bin ich endgültig bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.